Fotografie neu denken, der Podcast.
Es ist immer noch schön, weiterzumachen. Herzlich willkommen zur vierten Staffel meines Podcasts Fotografie neu denken. Mein Name ist Andy Scholz. Ja, mein heutiger Interviewpartner wurde 1976 in Ost-Berlin geboren. Er studierte von 1997 bis 2003 an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig, war Meisterschüler von Tim Rautert und mit Kommilitonen wie Victoria Binstock, die wir in Episode 66 zu Gast hatten, gründete er 2004 die bis 2007 bestehende Produzentengalerie Amerika in Berlin. Heute wird er von der Galerie Klemms in Berlin vertreten und er lebt und arbeitet in Leipzig. Guten Morgen, Adrian. Viele Grüße nach Leipzig.
Guten Morgen, Andi.
Ja, da freue ich mich sehr auf das Gespräch. Lieber Adrian, wie bist du denn? Meine erste Frage immer, wie bist du denn zur Fotografie gekommen?
Also ich war 15 oder 16 Jahre alt, ein Teenager und begann eben die Welt eigenständig zu entdecken und habe in diesem Moment meiner Mutter alte Spiegelreflexkamera aus dem Schrank genommen. Sie hatte sie als Hochzeitsgeschenk bekommen und die Kamera staubte so langsam vor sich hin. Das war irgendwie Anfang der 90er Jahre. Habe mir diese Kamera genommen, einen Film eingelegt und bin zu meinen Freunden gegangen, wo sie sich aufgehalten haben, wo sie rumgehangen haben, habe diesen Film voll fotografiert und das war's. Und ich habe den tatsächlich immer noch und habe diese Fotos auch jüngst erst ausgestellt, diese Wiederentdeckung für mich.
Also ein 36er Kleinbildfilm genommen und losgelegt.
36er, es haben 37 Bilder raufgepasst.
Optimal ausgenutzt und alle richtig eingelegt vor allem.
Eben dann nicht, das sieht man, das ist das Lustige, das sieht man, die ersten drei Bilder sind noch so ein bisschen belichtet, so am Rand, da hat es nicht ganz geklappt beim ersten Mal.
Ja, mit manuellem Einzug. Du musstest den manuell aufspulen.
Film musste ich aufspulen. Ich hatte auch kein Belichtungsmesser gehabt. Da musste ich irgendwie schätzen. Ich hatte einen Onkel, der hat sich mit Fotografie beschäftigt. Der hat mir so in einem Crashkurs gesagt, worauf ich achten muss.
Ja, wow. Und dann hat das gleich so gut geklappt, dass die heute ausgestellt werden auch noch.
Also da war ich tatsächlich überrascht, als ich diesen Film jetzt eben vor ein paar Monaten wieder rausgezogen habe. War ich an verschiedenen Stellen überrascht. Nämlich, ich habe ihn überhaupt, also ich meine, in der Erinnerung war der interessanterweise eine ganze Weile präsent, weil ich habe wirklich auch in diesem Moment gedacht, das macht mir so einen Spaß. Ich möchte mich damit intensiv beschäftigen. Und ich hatte das Glück, dass ich einen Fotozirkel gefunden habe über einen Schulkameradinnen. Und der Mensch, der diesen Fotozirkel geleitet hat, hat mich sofort total unterstützt und mir dann in der Dunkelkammer alles gezeigt. Und so blieb auch diese Anfangszeit schon total präsent für mich in der Erinnerung an mein eigenes Archiv sozusagen. Und diesen Film habe ich deswegen jetzt wieder rausgezogen, weil ich zu einer Ausstellung eingeladen war in Frankfurt im Rahmen des Ray Festivals. Und das stand dieses Jahr unter dem Obertitel Ideologien. Und diese Bilder, die ich damals machte, sind vor dem Palast der Republik in Berlin entstanden, was natürlich selbst schon das Ergebnis einer Ideologie ist. Dieser Palast der Republik, zu der Zeit, wo ich dort die Fotos machte, hat er seine Funktion verloren gehabt und wurde von Jugendlichen zum Skateboardfahren zweckentfremdet und inzwischen ist er natürlich längst abgerissen und eine neue Form von Auseinandersetzung mit Ideologie hat dort den Nachbau eines Barockschlosses hingebaut, nämlich des Berliner Stadtschlosses. Und das waren die Gedankengänge, die mich dazu führten, jetzt diesen Film nochmal anzuschauen und dann auch auszustellen.
Wie alt warst du zu dem Zeitpunkt?
Da war ich 15 oder 16.
Und wie viel davon von den 37 Bildern sind jetzt ausgestellt worden?
Ich habe die tatsächlich komplett ausgestellt, weil im Grunde mir da diese Idee, diesen Moment zu dokumentieren, war mir wichtiger, als da jetzt die beste Auswahl zu treffen und eben auch im Grunde zu zeigen, diese Nebenbilder, die man am Ende eben nicht auswählen würde und wie sich das praktisch dann wie sich das darstellt, wenn man diese Auswahl halt noch nicht getroffen hat.
Ja, das ist schon cool. Und dann alle brauchbar vom Ausschnitt her, von der Belichtung und so weiter.
Also, ich meine, das ist, genau, das war, also die Belichtung hat überall gestimmt, das ging. Und der Ausschnitt ist natürlich mehr oder weniger richtig. Und gerade wenn du die Skateboarder fotografierst, war natürlich die Frage, ob der Moment dann auch immer der richtige ist. Aber das sind eben die, wo ein Trick nicht klappt, die, wo ich ein bisschen zu früh gedrückt habe, die, wo ein bisschen zu spät gedrückt, also wo auch die praktisch diese Frage mit beantwortet wird, wie kommt man denn zu einem guten Foto oder wie viele Versuche braucht man denn, um eins zu machen? Aber andererseits, was mich eben gerade in der Auseinandersetzung mit Fotografie so begeistert hat und auch von Anfang an, wie viel im Grunde diese Apparatur selbst übernimmt. Also sie nimmt die ganze Komposition auf eine Art dir ab. Also du musst ja, wenn man irgendwie eine Zeichnung machen möchte, hast du dein leeres Blatt und dein Auge und das Objekt, was du darstellen möchtest. Und wenn du aber ein Foto machst, hast du zwar einen dritten Parameter, die Kamera. Dafür gibt es halt viele Aspekte, die dadurch vorgegeben sind, die Perspektive und wie der Raum sich ordnet und wo die Schärfe, der Fokus, die Aufmerksamkeit liegt. Also das ist eigentlich schön zu sehen, dass auch ein blutiger Anfänger, der noch nie eine Kamera in der Hand hatte, in der Lage ist, brauchbare Ergebnisse zu erzielen.
Fotografie neu denken, der Podcast.
Und dann hast du erstmal Abitur gemacht, nehme ich mal an.
Genau, das habe ich. Also ich habe Abitur gemacht. Und in dem Jahr, was ich zwischen Abitur und dem Beginn des Studiums in Leipzig hatte, habe ich für eine Zeitung gearbeitet, die in Berlin kurz nach der Wende entstanden ist und sich mit der doch ziemlich aufregenden Stadtentwicklung beschäftigt hat. Scheinschlag heißt diese Zeitung. Ich glaube, jetzt gibt es sie schon knapp nicht mehr, aber es gab sie noch jahrzehntelang. Und also ist Anfang der 90er schon entstanden. Und hat sozusagen diese Möglichkeiten aufgenommen, die wir DDR-Bewohner und Bewohnerinnen natürlich hatten, dieses Bedürfnis oder diese Freude über die Möglichkeit, jetzt tatsächlich machen zu können, wozu man Lust hat. Irgendwie Geld auftreiben zu müssen, zwar, das ist klar, ist immer ein Problem, aber es gab überhaupt niemanden mehr, der irgendwas abnehmen musste oder so. Und so war das eine ziemlich wilde Zeitschrift, die dann versucht hat, also hat auch ein wegweisendes Design gehabt und war ziemlich avantgardistisch, würde ich heute sagen. Also ich meine, wenn man die jetzt rückwirkend anschaut, vergilbte, auf Zeitungspapier gedruckte, in Fraktur gesetztem Titel gestaltete Zeitschrift, sieht das ein bisschen anachronistisch aus, aber damals war das halt das Medium der Stunde. Und da habe ich ein knappes Jahr mitgearbeitet und dann bin ich nach Leipzig zum Studieren gegangen.
Ja, wie war das so? Und dann Leipzig zu dem Zeitpunkt und dann aus Berlin raus nach Leipzig?
Ja, ich meine, als Berliner irgendwo hinzugehen, ist ja sowieso nicht so einfach. Ich habe mich auch schwer getan damit, aber die Hochschule war natürlich von Anfang an ein ganz großer und herausfordernder Motor, mich einerseits irgendwie in der Stadt zu bewegen. Aber die Stadt hat mich anfangs auch gar nicht so, weiß ich auch nicht, hat mich nicht so interessiert, aber die Leute, die ich an der Hochschule kennengelernt habe, haben natürlich sofort mir neue Welten gezeigt. Also die Hochschule war mein Kosmos dann in der Anfangszeit.
Da ist ja der Kopf gewissermaßen und der Horizont aufgegangen quasi.
Auf jeden Fall. Ich bin da auch ein bisschen schmerzlich. Man wird ja auch, so eine Kunsthochschule ist ja, Tim Reuter sagte immer so schön, wir sind ja nicht hier, um uns gern zu haben. Das zeigte sich früh. Also es wird natürlich sehr kritisch diskutiert und viel kritischer, als ich es zum Beispiel aus dem besagten Fotozirkel kannte. Und das war am Anfang ein bisschen schmerzhaft, aber hat natürlich am Ende dann auch zu Erkenntnissen geführt, die mich weitergebracht haben. Also dieser Übergang, glaube ich, zwischen Ost und West, der war nun dort schon auch exemplarisch zu betrachten. Also eben mit den ProfessorInnen, die aus dem Westen dazugekommen waren. Auch die Astrid Klein ist ja erst noch in der Fotografie angesiedelt gewesen. Joachim Brohm und Tim Rautert waren dann die Vertreter, die 1994 neu berufen wurden. Und Joachim Jansson, Helfried Strauß und Tina Wara waren noch da. Und das war natürlich ziemlich spannend zu betrachten. Und auch, ich meine, was es für Gäste gab und so, das war schon, ja, auch was Fotografie angeht, noch eine Zeit, wo die Brüche noch nicht so sichtbar wurden, wie wir das dann später erlebt haben.
Und hast du dich da mit Farb- oder mit Schwarz-Weiß-Fotografie auseinandergesetzt?
Nee, das habe ich beides gleichermaßen gemacht. Obwohl dann die Farbe hat dann relativ schnell Überhand genommen.
War dann spannender.
Naja, ich glaube, es ging bei mir schon auch von Anfang an darum, in gewisser Weise irgendwie wie das Medium auf der Höhe der Zeit zu benutzen. Und um praktisch auch so eine in einer Bildwelt zu agieren, die ja die Fotografie als ein mediales, ja, so ein mediales Konstrukt oder eine alltägliche Mitteilungs oder so ein alltägliches Mitteilungsmedium sichtbar macht. Das war mir wichtig und das habe ich dann schnell angefangen im Studium.
Jetzt gehörst du ja auch zu denen, die 1997 genauso wie ich angefangen haben zu studieren. Das heißt, wir haben ja auch genau diesen Paradigmenwechsel miterlebt. Also kannst du so ein bisschen beschreiben, was du so als Veränderung wahrgenommen hast?
Also ich habe das ein bisschen skeptisch beobachtet, wenn man damals seine Fotos in irgendein Minilab gebracht hat, einfach Film entwickeln, Abzüge machen innerhalb von einem Tag oder sogar einer Stunde. Dann habe ich da irgendwann diesen technologischen Wandel beobachtet, weil plötzlich sahen die Abzüge wirklich anders aus und in meinen Augen auch nicht besonders gut. Also man hat dann wirklich Treppchen gesehen oder Farbsäume oder irgendwie scharf gezeichnete Ränder oder sowas, ohne dass ich das damals schon so nennen konnte. Aber plötzlich habe ich gemerkt, hier entsteht eine neue Qualität und fand das irgendwie ein bisschen befremdlich, weil ich finde, so ein analoger C-Print ist schon eine ziemlich ziemlich runde Sache. Was die Ästhetik angeht, war da am Ende schon auf der Höhe seiner Zeit und auch ziemlich in der Breite. Also eben auch in diesen Minilabs, die Abzüge, die von Kleinbildfilm gemacht wurden, die waren ja super. Und dann kommt das Digitale dazu. Inzwischen weiß ich, das wurde natürlich massiv gepusht, auch um Kosten zu sparen und diese Technologie auf eine Art durchzusetzen. Aber am Anfang war das ästhetisch für mich total fragwürdig. Und da hatte ich auch den Eindruck, ja, was soll das denn bringen? Weil mir natürlich in dem Moment noch nicht klar war, wie sich das entwickeln würde. Und insofern habe ich das zwar bewusst wahrgenommen, aber auch ein bisschen skeptisch beäugt und habe dann aber für mein Vordiplom auch schon eine Arbeit gemacht, das war dann 1999, die ich zwar auf 6x9 farbnegativ fotografiert habe, die ich aber dann diese Negative wurden gescannt und auf einem Tintenstrahldrucker ausgedruckt. Und zwar habe ich damals, der größte, den es in der Schule gab, der konnte irgendwie A2 drucken. Und davon habe ich dann jeweils 4 zusammengeklebt, um dann auf ein A0 großes Bild zu kommen. Und da hat mich dann aber auch schon diese Oberfläche interessiert, diese samtige Tintenstrahldruckoberfläche und auch dieses Fragmentarische, was das Digitale mit sich bringt und was durch diese Montage der Bilder aus 4 Blättern dann vielleicht noch artikuliert wurde. So, das war dann meine erste Arbeit, die das Digitale benutzt hat, obwohl es dann noch nicht so super Exemplar oder nicht so stark im Vordergrund steht, die Auseinandersetzung damit.
Jetzt hast du schlussendlich dann auch deinen Meisterschüler bei Tim Rautert gemacht. War er da aufgeschlossen dem gegenüber?
Na, der war sowieso total aufgeschlossen. Ich meine, bei ihm haben ja Leute studiert, die sich mit auch mit Skulpturen und mit Videos und mit weiß ich was beschäftigen und das auch schon von Anfang an. Und er hat natürlich nie den Fehler gemacht zu versuchen, Leute von irgendeiner Form oder irgendeiner Haltung zu überzeugen, sondern er hat es geschafft, die Leute in ihren eigenen Interessen zu bestärken und voranzubringen. Und er ist ja ein wahnsinnig intelligenter und offener Mensch und das hat dazu geführt, dass er also mehr als in der Lage war, das zuzulassen, sondern das aktiv zu fördern, weil ihm ist ja auch klar, dass die Welt sich weiterentwickelt und die Formen des Ausdrucks sich verändern müssen.
Hat es da auch Gegenströmungen gegeben?
Ach, das, ich meine, da hat natürlich jeder gemacht, wie er es für richtig hielt. Und die Diskussion, ja, die war, die eigentliche Frage, die wir uns alle gestellt haben, war, was bedeutet das denn? Was macht das denn mit der Fotografie? Weil die Fotografie ist ja ein so weites Feld, dass man es gar nicht so leicht in Worte fassen kann. Aber ich meine, gerade in den 90ern, da gab es ja diese große Diskussion darüber, was ist mit dem Index? Ist der Index das Wichtige an der Fotografie? Ist es wichtig, dass mit Roland Barthes gesprochen, der Referent, also das Objekt, was fotografiert wurde, verbunden durch den Lichtstrahl, irgendwie jetzt an dem Film klebt und dafür immer eingeschrieben ist? Geht es darum, ist es das, was man braucht, um ein authentisches Foto zu machen, oder geht es irgendwie auch anders? Und diese Diskussion haben wir natürlich auch im Studium geführt. Aber wie wir alle wissen, ist die Welt ja viel pragmatischer in ganz vielen Fragen. Und also in der diese Frage, die wurde uns ja abgenommen, diese Frage zu beantworten durch die Industrie. Weil was mir ja auch klar ist, ist, dass Fotografie immer von den Entscheidungen oder die Möglichkeiten, die man als Fotograf oder Fotografin hat, die liegen ja immer in den Entscheidungen von riesigen Firmen. Stellt Kodak den Film weiterhin her, den ich immer benutzt habe, oder habe ich plötzlich ganz andere Farben oder so?
Ja, da muss ich natürlich sofort auf das Kleben nochmal einspringen. Das ist natürlich obsolet, dass da irgendein Index quasi eine Spur am Film klebt, oder?
Das ist, na klar. Ich meine, ich habe gerade heute nochmal, als ich drüber nachdachte, was wir hier besprechen werden, kam plötzlich im Radio nachts um 23 Uhr in den Nachrichten auf der Autobahn, im Autoradio kam die Nachricht, Facebook wird seine gesamte Datenbank der erkannten Gesichter löschen, sagen die jetzt. Also die haben diese Gesichtserkennungssoftware ja massiv gepusht und ohne große Rückfrage mit den Nutzenden haben sie einfach jedes Foto, was hochgeladen wurde, danach untersucht, ob ein Gesicht drauf ist und wenn ja, welches. Und haben da eine Datenbank mit Milliarden Fotos von Milliarden Menschen angelegt. Und plötzlich kommen sie drauf, dass erstens die Leute das nicht so toll finden und dass zweitens sie jetzt Angst haben, dass die Politik jetzt langsam hinterherkommt, das regulatorisch irgendwie einzuhegen. Und davor haben sie irgendwie Angst und sagen jetzt, sie hätten das gelöscht und betreiben es auch nicht mehr. Also das ist sozusagen dieses andere Ende vom Index, wo der überhaupt keine Rolle spielt, aber wo natürlich eine Tabelle und eine Zuordnung angelegt wird, die auf eine Weise funktioniert, die eben nicht am Film klebt, aber die natürlich genauso funktioniert, nämlich indem sie erkennt und berücksichtigt, was auf diesen Bildern drauf ist. Und wenn ich morgens dann heute früh um 6.30 Uhr aus dem Fenster geguckt habe, liefen da in diesem strömenden Regen die Mitarbeiterinnen vom Ordnungsamt lang und haben mit kleinen Kameras mit Blitzlicht Autos fotografiert, die im Parkverbot standen. Also Fotografie ist ja so überall. Und das wird für, also eben sowohl zur Identifizierung und Indizierung benutzt, aber auch zur Dokumentation und zum Beweis, wie das die Leute vom Ordnungsamt machen. Und die brauchen natürlich keinen Film da drin. Und das Gericht wird ihnen trotzdem glauben, dass der Halter des Fahrzeugs mit dem Kennzeichen so und so im Parkverbot stand.
Fotografie neu denken, der Podcast.
Ja, springen wir mal ins Jahr 2007, 2008, als das Smartphone aufkam, so langsam. Wie hast du da die Entwicklung beobachtet? Wie war das für dich?
Ich meine, für mich kam das ja dazwischen schon, also ich habe mich wirklich sehr explizit dann mit den Fragen beschäftigt, was von einem Foto übrig bleibt, wenn man es digital bearbeitet. Dann in meiner Diplomarbeit 2003 habe ich eine Serie von Fotos gemacht, die ich dann am Computer komplett digital übermalt habe praktisch. Also ich habe dann diese Option der Retusche einfach auf das gesamte Foto angewendet und habe das gesamte Foto wie wegretuschiert, aber mit seinem selben Motiv ersetzt. Was dann verschwunden ist, war die Oberflächenstruktur. Es gab dann eben kein Korn mehr und keine Unregelmäßigkeiten. Aber die Ungenauigkeiten, die im Motiv waren, also irgendwelche Dinge, die jetzt vielleicht ein bisschen schief hingen oder Objekte, die einen stören, was man halt gewöhnlich eventuell mit der Bildbearbeitungssoftware retuschieren würde, das habe ich alles drin gelassen, aber habe praktisch dann eben das Fotografische entfernt, um mal fortzuführen, was übrig bleibt, wenn das Bild praktisch rein digital ist und dann eben weder den Kontakt zum Objekt hatte, noch praktisch die, also die ästhetische Mitteilung, die einem versucht, das zu suggerieren. Und das war meine Diplomarbeit 2003 und daraufhin fing ich aber an, auch das noch weiter zu reduzieren und zu sagen, okay, jetzt habe ich eben Photoshop, das ist ja das Gleiche, was früher der Kodak-Film für mich war, der mir sozusagen vorgibt, in welchen Farben die Welt sich mir darstellt. Also, wenn ich jetzt mal ganz ganz radikal bin, dann muss ich im Grunde auch Photoshop weglassen und mir mein eigenes Bilderzeugungsprogramm oder Bildbearbeitungsprogramm schreiben und habe dann zwischen 2008 und 2010 eine Arbeit entwickelt, die sich in der Ausstellung mit dem Titel Bilder aus Berechnung am Ende dann manifestierte. Und da war eine zentrale Arbeit so ein Programm, was eben ein Bild erzeugt, wo die 16.777.216 Farben, die mit RGB 8-Bit digitaler Fotografie darstellbar sind, alle genau einmal drauf sind. Und das war dann, ja genau, dann gab es das Smartphone längst. Und das war aber für mich der Moment, sozusagen noch weiter zurückzugehen und zu schauen, wie der Computer überhaupt mit diesen Bildmedien umgeht, und habe da verschiedene Arbeiten gemacht, die dann jeweils einen Aspekt dieses digitalen Prozesses beleuchtet haben. Genau.
Das ist ja ein komplexes Programm. Hast du das dann selber programmiert?
Das ist total einfach. Ich meine, man stellt sich das komplex vor, aber es gibt natürlich Bibliotheken. Also ich habe das komplett selbst programmiert, aber es gibt Bibliotheken, die dann praktisch diese trivialen Aufgaben für einen erledigen, wie zum Beispiel, nimm diese Bildinformationen und speichere sie als PNG-Datei. Das Programm, was aber eben bis 16 Millionen durchzählen oder eben dreimal bis 256 und das in Schleifen, das habe ich dann selbst programmiert. Aber ich gehe davon aus, dass das, also für jemanden, der wirklich programmieren kann, ist das ein Klacks. Und ich habe mich da ein halbes Jahr rein vertieft, aber habe das dann am Ende wirklich in C programmiert, weil alles andere ging auf meinem oder mit meinen Fähigkeiten zu langsam.
Lustig auch, ne? Also Bilder aus Berechnung, es erinnert mich natürlich an Bilder aus Versehen von Peter Gaimer.
Genau, das war ein bisschen meine augenzwinkernde Antwort auf genau diesen Aspekt der Fotografie, den er dort hervorkehrt.
Hast du das dann auch nochmal weitergetrieben, noch einen Schritt weiter?
Das war mir im Grunde in dem Moment, wo ich es machte, schon klar, dieses 16 Millionen Farbenbild ist irgendwie so eine Art Endpunkt. Das ist so dekonstruiert und so minimal auf eine Art, dass es ziemlich schwer ist, das noch weiterzutreiben. Was aber passiert war, dass ich dadurch plötzlich den Eindruck hatte, mein Feld ist total offen. Und ich habe es manchmal schon beschrieben, dass ich mich von der Fotografie wie so ein bisschen wie von einer enttäuschten Liebe dann auf eine Art abgewendet habe. Also weil eben so viele Enttäuschungen damit verbunden waren, dass es den Film nicht mehr gibt. Dass, wenn ich mit meinem Studium fertig bin, es überhaupt keinen Sinn ergibt, das, wovon ich als Jugendliche immer geträumt habe, mir meine Hasselblatt zu kaufen und als Fotograf durch die Welt zu gehen und den Leuten Dinge zu zeigen, die ich für sie viel schöner fotografieren kann, als sie jemals sehen könnten. Das war alles obsolet, weil es gab überhaupt nicht die Entscheidung für eine richtige Kamera, weil analog zu kaufen ergibt überhaupt keinen Sinn. Eine Digitalkamera zu kaufen, ich glaube, die Qualität war im Grunde noch nicht da, wo das eine Großbild- oder auch allein eine Mittelformatkamera war. Es gab noch keine digitalen Mittelformatkameras. Das kam irgendwie auch nicht in Frage. Ich stand so ein bisschen wie im Nichts und hatte den Eindruck, die Fotografie hat sich von mir abgewendet. Und dann habe ich eben diese Bilder aus Berechnung Ausstellung gemacht und danach stand ich ein bisschen da und hatte aber plötzlich auch dann wie das Gefühl, ich bin drüber hinweg, ich bin ein bisschen befreit und habe in ganz verschiedene Richtungen weitergedacht. Also ich habe dann weiterhin Programme geschrieben, die Bilder für mich bearbeiten und habe aber auch angefangen, plastische Arbeiten zu machen und habe angefangen, das Schreiben von Texten zur eigenen Arbeit zu machen und habe sozusagen die Challenge angenommen und gedacht, okay, ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich mich zwar mit Fotografie beschäftige und das ist auch nach wie vor im Grunde mein Kerninteresse und immer das Zentrum meiner Aufmerksamkeit, aber in meinen Mitteln bin ich jetzt viel freier geworden dadurch.
Vielleicht könnte ja der nächste Schritt eine zufällige Generierung, eine ganz zufällige Generierung von Bildern sein.
Ganz zufällig, das wäre schon lustig. Ich meine, diese 16 Millionen Farben, die hat auch der Zufallsgenerator angeordnet. Aber ich meine, als Menschen freuen wir uns, ich meine, ganz zufällig, das gibt es ja gar nicht. Auch der Zufallszahlengenerator, den man am Computer benutzt, ist ja ein Pseudo-Zufallszahlengenerator. Das heißt, da wird eine Berechnung angestoßen, die am Ende ein Ergebnis liefert, was im besten Falle nicht vorhersehbar ist. Dafür wird es ja benutzt und das funktioniert aber nur, wenn man als Ausgangspunkt für diese Berechnung einen Wert nimmt, der tatsächlich unbekannt ist. Und das ist gar nicht so einfach. Und interessanterweise wurde lange Zeit dafür das Bildrauschen von CCD-Sensoren, also von Digitalkamerasensoren benutzt, weil dieses Rauschen ist offenbar nicht vorherzusagen. Also könnte man einfach Rauschbilder ausstellen, aber das hat mich dann ästhetisch nicht so überzeugt, als dass das was wäre, was man jetzt wirklich ausstellen müsste.
Ja, das ist natürlich interessant, ne? Dass, wenn wir uns an den Anfang des Gesprächs hier erinnern, dann hast du erzählt, dass du die ersten Bilder jetzt ausgestellt hast wieder, die du jemals gemacht hast und die waren noch quasi sehr abbildend und jetzt hast du dich ja total von der Abbildung oder von dem Dargestellten so ganz weit entfernt gewissermaßen.
Ja, aber eben, wie gesagt, ich hatte dann plötzlich das Gefühl so einer großen Freiheit und ich halte eben auch das Archiv, was ich angesammelt habe, also das Schöne am Fotografieren und ich habe im Grunde ja auch immer weiter fotografiert. Es ist ja dann bloß die Frage, woraus man, was davon dann veröffentlicht wird. Aber ich halte ja das Fotoarchiv als eines der besten Dinge, die es überhaupt gibt, weil egal, was man fotografiert, wenn man es einfach 10 Jahre später rauszieht, ist es allein durch die vergangene Zeit, hat es schon einen Informationsmehrgewinn angehäuft und gerade vielleicht auch dadurch, was man gar nicht intendiert hat zu fotografieren, wie zum Beispiel, dass eben die Bilder des Palastes der Republik jetzt plötzlich ein Gebäude zeigen, was es gar nicht mehr gibt. Da habe ich natürlich im Traum nicht dran gedacht, als ich diese Bilder gemacht habe. Und insofern ist natürlich das eben, das Archiv ein ganz wichtiges und schönes Werkzeug, auch für mich, obwohl man das eben jetzt erst das erste Mal gesehen hat, aber ich könnte mir vorstellen, dass es in der Richtung auch weitergeht und so fotografiere ich eben auch jetzt fleißig weiter, um Bilder zu haben, die sich in nach überbrückter Zeit erst entfalten.
Ja, in deiner eigenen Arbeit drehst du ja sowieso auch immer, wenn ich das richtig verstanden habe und auch richtig gesehen habe, immer wieder die Fotografie auf links. Das heißt, du bist immer in deiner eigenen Arbeit daran interessiert, die Fotografie an sich auch in Frage zu stellen, zu hinterfragen, zu analysieren. Dann hast du bei Tim Rautert studiert, der genau dafür steht, für diesen analytischen Blick auf die Fotografie. Wie kann denn dann heute im Hinblick auf Smartphone, dass wir alle jederzeit in der Tasche haben und damit fotografieren. Wie kann denn dann heute die Fotografie neu gedacht werden?
Genau, die hat sich ein bisschen wie, also dadurch, dass sie so alltäglich ist und so verbreitet und so eben in jeder Hosentasche, ist sie für mich tatsächlich auch schon als so ein explizites Medium wie ein bisschen unsichtbar geworden. Was ich mit Interesse beobachte, ist, dass es jetzt verstärkt auch künstlerische Auseinandersetzungen wieder mit der analogen Fotografie gibt. Also, dass praktisch diese ganzen medialen Fragen, die eben Tim Rautert total analytisch und sehr strukturiert dargelegt hat, dass die einfach von Künstlerinnen genutzt werden, um Arbeiten zu machen und um sich auszudrücken. Das ist, also mich erinnert das ein bisschen wie daran, dass natürlich Malerei ja auch immer noch benutzt wird und es fantastische Gemälde auch entstanden sind, nachdem die Fotografie entstanden ist, die der Malerei ja ganz wesentliche Aufgaben abgenommen hatte. Und mit so einem großen freien Blick, wie damals das die Malerei entwickelte, gehen Leute jetzt auch wieder an die Fotografie ran. Mich persönlich interessiert es nicht so sehr, weil ich eben immer versucht habe, Fotografie an der Stelle zu betrachten und auch zu benutzen, wo sie den Nerv der Zeit sozusagen trifft. Und da ist es, glaube ich, inzwischen wirklich so, dass die Unterscheidung, mache ich ein Foto, mache ich kein Foto, ich meine, das war ja früher essentiell, den Auslöser zu bedienen. Und heute macht man sein iPhone an, drückt auf den Auslöser und dann nennt sich das Ding Live-Foto und ist ein kleiner Film. Und es wird einem klar, die Kamera lief im Grunde die ganze Zeit mit. Und wenn man den Auslöser drückt, wird die Sekunde vorher und Sekunde hinterher wird einfach gespeichert. Also die Fotografie ist tatsächlich an dieser Stelle, an ganz vielen Stellen auf eine Art wirklich so omnipräsent, dass sie aber in einer Weise ja in Richtung Unsichtbarkeit sich entwickelt hat. Und in diesem Nebel, da stochere ich auf eine Art wie viele Leute. Und es gibt jetzt natürlich Computerwissenschaftler, die diese Bilderkennung vorantreiben. Das geht ja so weit, dass inzwischen die neuronalen Netze in der Lage sind, Bilder herzustellen, die nicht bloß wir Menschen für Fotos halten, sondern sogar ein zweites neuronales Netz, was versucht, Fotos von Fälschungen zu unterscheiden, das auch nicht mehr kann. Und jetzt also sind wir in so einer Art, also eben die Cloud hat uns sowieso alles abgenommen. Wenn man nämlich wiederum sein Handy heute anschaltet, kann man gar nicht so schnell Nein klicken, wie es anfängt, alle Daten, die auf dem Handy sind, also auch die Fotos in die Cloud zu schicken. Und die Cloud legt sich gerade als so eine Art Nebel so ein bisschen über uns. Wir haben die Möglichkeit der größten Klarsicht, weil es so viele Fotos gibt wie nie, aber gleichzeitig vernebelt uns das auch ein bisschen den Blick.
Sehr schön plakatives Bild. Der Nebel von Bildern, in dem wir rumstochern. In den sozialen Medien stochern wir im Nebel der Bilder herum. Das finde ich gut. Hast du denn dann auch so einen kritischen Blick da drauf? Also auch wenn wir jetzt unsere Kinder mal ins Spiel bringen, die ja dann quasi auch da rumstochern in den sozialen Medien. Wie ist da dein Blick drauf?
Die Kinder wachsen natürlich ein bisschen anders auf, als wir das damals sind. Das ist ja eh klar, wir sind ja auch schon anders aufgewachsen als unsere Eltern. Aber die, also ich glaube jetzt nicht, dass man das Ende irgendeiner Kultur oder was ich was ausrufen muss. Also meine Kinder interessieren sich natürlich auch wahnsinnig für diese Medien. Mein Sohn allerdings hat Instagram schon wieder deinstalliert, weil ihm das es war gar nicht zu langweilig, aber er hat es schnell durchschaut, wie das funktioniert, dieser Suchtaspekt, irgendwie Likes zu kriegen und diesen jenes zu machen. Er hat es einfach wieder deinstalliert und hat jetzt aber angefangen, und das finde ich total toll, hat jetzt sich ein Linux installiert auf seinem Computer, mit dem er unser Netzwerkverkehr auf eine Weise untersuchen kann, die mir selbst nicht klar war, dass es funktioniert. Und das will schon was heißen, weil ich hatte bis jetzt immer das Gefühl, ich kenne mich eigentlich ganz gut aus mit Computern. Also der treibt das nochmal weiter. Und der könnte auch Internetseiten sich einfach anders darstellen lassen, als sie vom Herausgeber gemeint waren. Das geht zwar noch nicht mit verschlüsselten Seiten, aber er zeigt uns schon mal auch, wie manipulierbar die Welt praktisch geworden ist. Und damit beschäftigen sich jetzt meine Kinder. Und das, glaube ich, ist genau das, Was aber auch immer schon die Frage war, wenn es um Fotografie ging. Fotografie war ja immer auch ein Medium der politischen Auseinandersetzung, womit Meinungen verändert und kontrolliert wurden. Und das passiert heute auf einem ganz anderen Level. Aber ich glaube, auch heute werden die jungen Leute, wie alle jungen Generationen, sich solche Sachen kritisch anschauen, werden die das auch wieder machen. Und insofern habe ich da eigentlich keine große Angst, dass jetzt hier irgendwas verloren geht oder so.
Also du glaubst an die Selbstregulierung der Gesellschaft,
dass sie das schaffen kann. Ich hoffe das sehr und ich wünsche es ihr und ich glaube auch dran, ja.
Fotografie neu denken, der Podcast.
Wunderbar, vielen Dank für diese Motivationsrede, dass die Gesellschaft das schon regeln wird. Zum Abschluss möchte ich jetzt nochmal nachfragen, diese Textarbeiten, die du erwähnt hast, die jetzt auch demnächst ausgestellt werden, wie funktionieren die genau?
Also ich habe immer schon, genau, eben das Beobachten, das war mir immer wichtig und das ist natürlich genau für jemanden, der sich mit Fotografie beschäftigt, natürlich total naheliegend, aber eben durch all diese Veränderungen habe ich angefangen, die Fotografie genauso genau zu beobachten, wie ich das vorher mit der Kamera und meiner Umwelt gemacht habe. Und da sind ziemlich schnell auch Texte entstanden und dann gab es für die Ausstellung Bilder aus Berechnung ein kleines Begleitheft und ich habe mit Florian Ebner zusammen damals die Idee entwickelt, eine Art Glossar zu schreiben, wo diese Begriffe, mit denen ich mich beschäftige, überhaupt mal ein bisschen erklärt werden. Und das war einerseits eben vollkommen sachlich und informativ, hat aber an anderen Stellen auch schon bestimmte anekdotische Aspekte gehabt. Und dieses Glossar habe ich dann 6 Jahre später nochmal aktualisiert und in einer neuen Version erscheinen lassen. Das war für die Biennale Farewell Photography, Biennale für aktuelle Fotografie in Mannheim, Ludwigshafen und Heidelberg. So entstanden immer wieder Texte, die Beobachtungen zur Fotografie zum Gegenstand haben. Und jetzt der aktuelle Text hat es eben noch um Wolken und die Cloud erweitert.
Sehr schön. Und das Ganze kann man auf welcher Internetseite nachlesen?
www.glossary.photography.
Ja, oder man kann das auch nachlesen in dem letztes Jahr erschienenen Buch von Adrian Sauer mit dem Titel Fotoarbeiten, das im Kerber Verlag letztes Jahr 2020 erschienen ist. Lieber Adrian, herzlichen Dank für das Gespräch. Viele Grüße nach Leipzig und alles Gute. Bis bald mal persönlich hoffentlich. Dankeschön.
Ich freue mich. Vielen Dank. Tschüss.
Fotografie neu denken, der Podcast.
Ja, also ich auf jeden Fall nehme da wieder ganz viel Gedankenmaterial mit auf den Weg und ich hoffe, Ihnen und euch geht das genauso. Vielen Dank nochmal an Adrian Sauer. Weiterführende Informationen zur Arbeit von Adrian Sauer finden Sie und findet ihr unter www.adriansauer.de und natürlich auf der Seite seiner Galerie Klemms unter www.galerie-klemms.com. Und am 10. Dezember 2021 wurde eine Gruppenausstellung bei CO Berlin eröffnet mit Arbeiten von Adrian Sauer und zwar genau die Arbeiten oder Auszüge daraus, die er am Ende dieser Episode erwähnt, nämlich diese Textarbeiten. Bin ich sehr gespannt drauf, muss ich mir noch anschauen. Ja, und natürlich gibt es auch dazu eine Internetseite und zwar wäre das dann www.co-berlin.org. www.co-berlin.org. Wie gewohnt sind natürlich all diese Informationen in den sogenannten Shownotes zu dieser Episode zum Anklicken zusammengefasst. Herzlichen Dank fürs Zuhören, gesund bleiben da draußen und bis zum nächsten Mal.
Fotografie neu denken, der Podcast.
Eine Produktion von Studio Andy Scholz 2021.